Willkommen zum Startup-Tag Podcast. Heute mit dieser Story.
Wie lange geht es, bis euer Handy wieder voll geladen ist, wenn der Akku mal leer ist? So genau wissen wir das ja vermutlich nicht, weil viele von uns stecken das vielleicht über die Nacht ein und am Morgen nehmen wir es wieder vom Stromnetz und der Akku ist wieder voll. Wie wäre es, ihr könntet euer Handy laden und das alles innerhalb von nur einer Minute? Unser Gast heute im Startup-Tag probiert genau das möglich zu machen.
Hallo, ich bin der Moritz. Freut mich hier zu sein. Ich bin Familienvater von zwei Kindern, bald ein drittes Kind. Bin ausgebildeter Physiker und hatte eine wissenschaftliche Karriere bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Startup gegründet habe. Und das war vor 1,5 Jahren.
Battery AG ist im 2023 gegründet worden als Spin-off von der EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Und das Ziel von Battery AG ist ganz einfach und ich kann es eigentlich schon verraten.
Unser Ziel bei Battery ist es, neue Technologien zu ermöglichen mit einer neuen Festkörperbatterie, die nur in einer Minute geladen werden kann.
Der Moritz Futscher ist im 2020 in die Schweiz gezügelt und hat angefangen bei der EMPA zu arbeiten. Und genau da fangen wir heute an.
Der Startup-Tag-Podcast wird präsentiert von Hyra, das flexible Auto oben von Volvo und dem IFJ, Institut für Jungunternehmen.
Herzlich willkommen im Startup-Tag, Moritz Futscher.
Hallo Mike.
Du hast vor 4 Jahren bei der EMPA angefangen zu arbeiten. Vielleicht erklärst du uns ein bisschen, wie läuft das? Wie kommt man eine Stelle bei der EMPA über? Und bist du dort jetzt irgendwie quasi als Batterieforscher angestellt worden, gerade von Anfang an?
Ja, genau. Also ich habe meine Ausbildung gemacht in Physik, habe in Physik promoviert, damals noch an Solarzellen. Habe jedoch gesehen, dass Solarzellen in Europa gibt es relativ wenig Industrie. Mhm. Und habe mich da ein bisschen umgeschaut, was gibt es noch andere Industrien in dem Bereich, in dem ich mich auskenne, Materialwissenschaften, und da bin ich auf Batterien gestoßen. Und das war ein Zeitpunkt, wo gerade der Nobelpreis für Batterien vergeben wurde, ja, und relativ viel in dem Feld passiert ist. Und dann habe ich diese Stelle gefunden, die relativ gut auf mein Profil gepasst hat. Habe mich angeschrieben, beworben und habe sie bekommen. Und so bin ich dann schlussendlich im Batteriefeld gelandet.
Also die Stellenausschreibung hat dann irgendwie geheißen, ein Physiker mit Batterie-Know-how sozusagen.
Ja, das Gleiche von den Solarzellen zu den Batterien, in dem Fall waren dünne Schichten, Dünnfilme.
Ja. Ja.
Die Solarzellen sind Dünnfilme und die Batterien sind ein relativ spezieller Teil von Batterien, an dem wir arbeiten. Die werden alle mit Dünnschichtverfahren hergestellt, also mit ähnlichen Verfahren wie Solarzellen hergestellt werden.
Okay, ich merke schon, ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe zuerst mal mit einem Physiker zu tun in diesem Podcast und ich hoffe, ich kann dir da folgen und sonst frage ich einfach mich durch. Und innerhalb von der EMPA habt ihr nachher oder bist du irgendwann auf die Idee gekommen, dass da irgendwo ein Potenzial rumliegt? Wie ist das gelaufen, dass du gefunden hast, man kann eine Batterie schneller laden als man meint.
Mhm. Wo unsere Batterien wirklich unterschiedlich sind zu gängigen Batterien, sie sind sehr dünn. Also sie sind teils 10-mal dünner wie das menschliche Haar. Mhm. Und das führt dazu, dass die Wege, die Ionen und Elektronen reisen müssen von einer Seite zu der anderen Seite, sind sehr kurz. Und dadurch können wir sehr schnell laden und entladen. Und das ist eine relativ normale Eigenschaft von den Materialien, die wir anschauen. Wir haben immer alles viel schneller gezyklt, das heißt geladen und entladen, wie jetzt klassische Batterien. Und warum es zum Startup gekommen ist? Ich war beim EMPA zum einen verantwortlich für neue Forschungsprojekte. Mhm. Das heißt, ich habe viel mit Industrie telefoniert, um neue Forschungsprojekte an Land zu ziehen. Und bei dem Prozess habe ich gesehen, dass da ein Interesse ist an der Technologie, die wir entwickeln. Und an ein Gespräch erinnere ich mich noch gut, da hat die Firma sogar tatsächlich gesagt, ja, warum macht sie das nicht selber als Firma? Warum versucht sie da Gelder von der EU zu holen? Warum entwickelt sie das nicht einfach?
Und irgendwo hast du da drin in dem Prozess das Potenzial gesehen für eine Firma. Und das ist vielleicht auch noch etwas, was mich interessiert. Wie kann man dann innerhalb von der EMPA am Schluss ein Startup gründen? Also eben nicht die EMPA einem den Weg, das zu machen?
Ja, genau. Also die EMPA hat einen Business Incubator, das sogenannte Glattech. Und was unser erster Schritt war, ist, wir sind da hingegangen, haben mit Mario Jenny geredet und gefragt, okay, was bedeutet das? Was müssen wir machen, um eine Firma zu gründen? Und er ist hier wirklich eine Vermittlerperson. Er arbeitet mit dem EMPA zusammen und hilft uns hier den Weg aufzuzeichnen, wie man eine Firma gründet und wie man in dem Fall ein Spin-off von der EMPA gründet.
Alles klar. Und man bekommt dann die Unterstützung von intern über, das zu machen.
Ja, genau.
Und irgendwo in dem ganzen Prozess hast du auch deinen Co-Gründer, den Abdessalem Arribia, kennengelernt. Wo ist das passiert und wann?
Ja, mit dem Abi in kurz habe ich zusammen das Büro geteilt. Und zwar seit dem ersten Tag, wo ich am EMPA begonnen habe, sind wir nebeneinander gesessen, im selben Büro. Wir haben an ähnlichen Projekten gearbeitet, an den Batterien, er mehr an der Kathode, ich mehr an der Anode. Während der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, waren wir auch auf einigen Konferenzen zusammen. Also das heißt, wir haben uns gut arbeitstechnisch, aber auch privat kennengelernt und uns gut verstanden. Und wie das alles aufgekommen ist mit der Firma, haben wir gedacht, okay, das ist etwas, was wir zusammen machen wollen.
Du bist der Physiker und er ist der Chemiker. So ergänzt sich das dann am Schluss auch.
Genau.
Okay. Ich habe ganz am Anfang gesagt, was ich an eurer Unternehmung liebe. Es ist sehr schnell und einfach erklärt, was ihr probiert zu machen. Ihr entwickelt eine Technologie, wo es erlaubt, einen Lithium-Ionen-Akku ultraschnell zu laden. Und früher, als ich noch als Kind war, so die Akkus aus meiner alten Zeit, so Nickel-Cadmium-Akkus, Nickel-Metallhydrid-Akkus und so weiter, die Dinger haben einen grossen Nachteil. Wenn man sie nur teilweise geladen hat, dann haben sie relativ schnell an Leistung verloren. Es hat dann den Memory-Effekt. Und wenn man sie gar nicht braucht, dann haben sie sich entladt. Und dann sind irgendwann eben die Lithium-Ionen-Akkus gekommen und ich glaube, so um 1990 sind die zuerst mal serienmäßig verbaut worden. Was ist grundsätzlich der Vorteil von dieser Lithium-Ionen-Technologie?
Also zum einen, begonnen hat es ja mit Cadmium als einer der ersten wiederaufladbaren Technologien. Das ist toxisch und in dem Fall nicht gut. Mhm. Dann haben wir die Metallhydrid-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien. Die hier waren für relativ lang auf dem Markt und das waren auch eine der ersten Batterien, die wirklich für elektrische Autos verwendet wurden. Mhm. Und dann kamen die Lithium-Ionen-Batterien. Und interessant war die Zeit ungefähr zwischen 2004 und 2010, wo die Lithium-Ionen-Batterien günstiger wurden wie die Nickel-Metallhydrid-Batterien. Ja. Und das war wirklich der Crossover-Point, wo da dann die Lithium-Ionen-Batterien begonnen haben, Fahrt aufzunehmen und global groß produziert wurden.
Kann man sagen, warum es die günstiger geworden sind? Ist das einfach die reinen Produktionskapazitäten, die sie gesteigert haben, oder auch irgendwie die Rohstoffe? Mhm.
Wie bei vielen anderen Technologien gibt es da eine Art Learning Curve. Und zwar ist das ein doppellogarithmischer Graph, der auf einer Achse die Produktion hat und die anderen den Preis. Und es geht wirklich mit der Produktion, der globalen Produktion, geht es doppellogarithmisch linear runter.
Okay, also quasi je mehr man macht, desto günstiger wird es.
Genau, so. Bis zu einem gewissen Grad und irgendwann kommen dann die Materialkosten, die dann limitieren werden.
Okay. Bei einem Lithium-Ionen-Akku gibt es dann den Memory-Effekt immer noch, wenn man jetzt den Akku nur teilweise laden tut, wie früher?
Nein.
Okay. Es gibt ja immer noch, weißt du, die Leute, die sagen, du musst dein Handy komplett entladen und dann wieder vollständig laden. Und ich meine, wenn es den Memory-Effekt eigentlich nicht mehr gibt, dann ist das ja eigentlich ein Mär oder ein Mythos. Oder? Mhm. Also eigentlich kann man gar nicht mehr falsch machen, wenn man das Handy lädt, zum Beispiel.
Ja, also bei Lithium-Ionen-Batterien sie werden am meisten gestresst, sie fühlen sich am unwohlsten, wenn sie näher bei 0 sind und näher bei 100, also wenn sie entweder voll geladen oder voll entladen sind.
Ja.
Das heißt, am langlebigsten wären sie, wenn man sie immer bei 50% ungefähr halten würde. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch.
Okay.
Aber oft machen das die Hersteller von den Geräten von selber, dass man nie in diese Extremfälle reinkommt. Ein elektrisches Auto zum Beispiel, das wird nie von 0 bis 100% geladen.
Ja.
Das ist immer ein kleinerer Teil, wo das funktioniert.
Okay, das ist mein Leben, der Akku ist immer nur halb voll sozusagen, oder eben halb leer. Und entladen, ein Lithium-Ionen-Akku kann sich aber noch entladen, wenn man ihn gar nicht braucht, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist, wenn man das Handy einfach ewig liegen lässt, dann ist irgendwann fertig und man muss es wieder einstecken. Jetzt kommt ihr mit Battery AG und erfindet das ultraschnelle Laden, respektive ihr erfindet einen Lithium-Ionen-Akku, der sich extrem schnell laden lässt. Und da tut sich bei mir ein ganzer Fragenkatalog auf, den ich mit dir jetzt gerne wieder abarbeiten würde. Zuerst, ich habe es erwähnt, die gibt es schon 30 bis 40 Jahre. Und du hast es vorher schon ein bisschen angetönt, oder? Also, die sind nicht seit 30, 40 Jahren auf dem Markt und haben sich nicht weiterentwickelt, sondern die Technik hat sich weiterentwickelt. Kannst du uns da mal ein bisschen auf der Reise in Akku reinnehmen? Was hat sich dann weiterentwickelt seit Start von den Lithium-Ionen-Akku?
Vor allem die Materialien, die verwendet werden für die verschiedenen Schichten, wie die Anode, die Kathode, als auch der Separator, der schlussendlich eine elektrische Blockierschicht ist zwischen der Anode und der Kathode, damit es sich nicht selbst entladet. Alle diese Elemente wurden stetig weiterentwickelt. Zum Beispiel hat man an der Anode Kohlenstoff relativ lang verwendet, wird immer noch großteils verwendet. So langsam beginnt man andere Materialien mit reinzumischen, zum Beispiel Silizium. Und es gibt erste Firmen, die reine Silizium-Anoden produzieren, was dann zu einer höheren Energiedichte führt. Das Gleiche ist bei der Kathode passiert. Die gängigste Kathode ist LCO, Lithium-Kobaltoxid. Sie funktioniert gut. Sie hat den großen Nachteil, dass relativ viel Kobalt verwendet wird. Und Kobalt wird im Kongo vor allem gewonnen, was politisch sehr instabil ist. Allerdings auch bekannt dafür ist, dass Kinderarbeit dafür verwendet wird. Das heißt, hier gibt es einen starken Trend, wegzukommen davon. Zum Beispiel zu anderen Kathoden, wo mehr Nickel verwendet wird oder wo gar kein Kobalt mehr verwendet wird. Und alle diese Schritte in der Entwicklung, die führen dazu, dass die Batterie schlussendlich stetig immer besser geworden ist. Und gleichzeitig mit dem elektrischen Auto hat die Produktion von Batterien sehr stark angenommen global. Mhm. Was dazu geführt hat, dass die Schritte verbessert wurden und der Preis schlussendlich runtergegangen ist.
Wenn wir vielleicht nochmal zurückschauen, Anode, Kathode, das ist so ein Begriff, wo jetzt vielleicht irgendjemand mal zulässt, gar nichts sagt. Kannst du uns das irgendwie einfach erklären? Was ist Anode, was ist Kathode? Kann man das einfach erklären?
Ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie ein Bücherregal. Mhm. Und zwar sagen wir mal, im entladenen Zustand, wo eine Batterie, haben wir eine Kathode, wo die ganzen Lithium-Ionen drinnen sitzen. Mhm. Wenn wir jetzt die Batterie laden wollen, dann legen wir einen externen Strom an oder eine Spannung. Mhm. Und dann gehen diese ganzen Lithium-Ionen durch den Separator zur Anode. Und dann bleiben sie dort. Und sie sind dort chemisch gespeichert. Das heißt, sie wandern in ein anderes Bücherregal, in dem Fall zum Beispiel Kohlenstoff. Mhm. Wenn wir jetzt die Spannung wegnehmen, dann bleiben die da einfach sitzen. Im Idealfall bleiben sie einfach sitzen. Über die Zeit natürlich ein oder das andere geht wieder rüber. Und wenn wir sie entladen, dann dreht sich das genau um. Dann gehen die Lithium-Ionen wieder von dem Kohlenstoffbücherregal in das Kathodenbücherregal.
Okay, also wenn mein Akku vollgeladen ist, dann liegt eigentlich alles auf der Kathodenseite und wenn ich die Akkuleistung beziehe, dann wandert es wieder auf die andere Seite.
Genau, umgekehrt. Wenn es geladen ist, ist es auf der Anodenseite.
Okay, wow, seht ihr? Das ist nicht ganz einfach.
Und das ist tatsächlich das einzige Bauteil, zum Beispiel im Handy, wo sich was bewegt. Alles andere sind statische Elemente. Die Batterie ist der einzige Bauteil, wo sich wirklich alles die ganze Zeit bewegt.
Ja. Wenn du von Dichte oder so redest, hat das auch etwas mit der Größe oder mit der Größe von einem Akku am Schluss zu tun? Also wie gross, dass man muss bauen, damit er die Leistung kann bringen?
Ja, also Energiedichte ist ein wichtiger Parameter. Wie viel Energie kann man pro Gewicht oder Volumen speichern? Und das ist dann je nach Anwendung unterschiedlich. Zum Beispiel beim Auto ist das Gewicht natürlich sehr wichtig. Das heißt, man darf sehr wenig Gewicht haben. Es muss eine sehr hohe gravimetrische Energiedichte haben, die Batterie, damit man weniger Batterie braucht für dieselbe Leistung. Bei jetzt zum Beispiel Handyanwendungen ist mehr das Volumen, was wichtiger ist.
Mhm. Und beim Thema Laden vom Akku und Schnellladen vom Akku, gibt es irgendwelche Sicherheitsrisiken? Also kann irgendetwas passieren, wenn man probiert, einen Akku schnell zu laden?
Mhm. Je schneller man lädt, desto mehr Energie, desto mehr Power hat man schlussendlich, die man reinbringt. Und das kann natürlich, wenn der Akku jetzt nicht ideal designt ist, zu Hitze zum Beispiel führen, was ein Risiko ist. Aber da muss man dann eben aufpassen, wie man die Zelle individuell designt, damit das kein Risiko ist.
Okay, so wir sind ein bisschen eingetaucht in die Lithium-Ionen-Akku-Welt. Und jetzt kommt aber irgendetwas, wo du weißt, mir noch nicht, aber wo du weißt, was dazu führt oder was man machen kann, damit man so einen Akku viel schneller laden kann, als man das bisher können. Was revolutioniert jetzt die Ladegeschwindigkeit oder was ist das, was ihr entdeckt habt?
Ja, also zum einen diese ganzen schrittweise Verbesserungen, die es in den Batterien gab, die gab es über die Jahre, aber die Struktur von der Batterie ist eigentlich immer gleich geblieben. Mhm. Es waren dicke Schichten von Anode und Kathode und diese dicke Schichten haben wirklich dazu geführt, dass wir irgendwo limitiert sind in der Ladegeschwindigkeit. In mehreren 10 Minuten bis zu einer Stunde dauert es normalerweise, einen Akku zu laden. Mhm. Und was wir jetzt anders machen, ist wir verwenden extrem dünne Schichten. Dafür brauchen wir auch ein anderes Herstellungsverfahren. Und weil sie so dünn sind, können wir eben so schnell laden und entladen. Natürlich, sobald wir die Schicht dünner machen, heißt aber auch, wir haben weniger Material, was für die Energiedichte nicht so gut ist. Mhm. Das heißt, den Trick, den wir jetzt machen und worauf wir dann auch ein Patent eingereicht haben am Amper, ist, dass wir mehrere von diesen dünnen Schichten übereinander stapeln. Das heißt, wir haben mehrere Batterien auf demselben Substrat bauen wir mehrere Batterien direkt drauf. Die teilen sich alle ein Substrat. Und so können wir es erreichen, dass wir pro Substrat immer noch die gleiche Menge von Kathode und Anode haben, allerdings in viel dünneren Schichten.
Und wo fängt denn das an, sich auswirken bei der Ladegeschwindigkeit?
Genau, weil die Schichten so dünn sind, haben wir schlussendlich kurze Wege, wo die Ionen durchgehen müssen.
Ja.
Und diese kurzen Wege führen dazu, dass wir sehr schnell laden und entladen können.
Okay, also das ist spannend. Ihr layert sozusagen die Schichten aufeinander auf. Und wenn wir jetzt vorher von dicker und dünner redet, was heisst das so ein bisschen in Zahlen vielleicht?
Ja, also so eine klassische Batterie ist typischerweise in mehreren 10 bis 100 Mikrometer dick.
Mhm.
Und wir sind mehr im Bereich von 1 Mikrometer bis vielleicht maximal 10 Mikrometer dick. Das heißt, da ist ungefähr eine Größenordnung Unterschied. Wir sind eine Größenordnung dünner.
Und das Verfahren, das wir hier jetzt eigentlich patentieren haben, ist offenbar einzigartig. Das hat das, also weiss man, dass vielleicht schon mal jemand das in Betracht gezogen hat oder daran geforscht hat? Mhm. Oder sind die da so nichts drauf gekommen und haben das sozusagen erfunden?
Ja, also wir sind nicht die Ersten, die das machen. Mhm. Es gab im Bereich von 2010 gab es ein paar Firmen, die was Ähnliches probiert hatten.
Ja.
Es gab ein paar Firmen, die an einer ähnlichen Technologie gearbeitet haben, Dünnfilm-Batterien. Zwei wurden aufgekauft. Eine wurde von Apple aufgekauft, die andere wurde von Dyson aufgekauft. Die anderen gibt es jetzt nicht mehr.
Interessant.
Und jetzt sehen wir, dass da wieder ein Wiederbeleben von dieser Vakuumbeschichtung ist, von dieser Vakuumtechnologie. Also es gibt natürlich uns jetzt, aber es gibt auch andere Firmen, die immer mehr in diese Vakuumtechnologie reinschauen. Und wir haben einen zeitlichen Vorteil, dass die Technologien auch immer wenig runtergegangen sind in der Stromnutzung. Das heißt, die Anwendungen, die wir jetzt anschauen, zum Beispiel Sensoren, die brauchen viel weniger Strom, wie es vor 10 Jahren noch der Fall war. Und das heißt, die Batterien sind besser geworden über die letzten Jahre, aber auch die Anwendungen brauchen weniger Energie. Und das heißt, wir haben jetzt früher einen Product Market Fit, wenn man es so nennen will, auf dem Markt, wo wir auf den Markt treten können.
Mhm. Wenn man davor redet, dass man mit extrem dünn, was hast du vorhin gesagt, Mikrometer. Wenn man bei diesen Maßeinheiten sind und so weiter, stelle ich mir vor, das ist alles Laborarbeit, das passiert irgendwie, man muss das irgendwie forschen machen, tun und so weiter und nachher vielleicht auch irgendwie können produzieren. Mit was für Art Gerät schafft man da jeden Tag?
Mhm. Also mit was für Geräten wir jetzt speziell arbeiten, das ist Vakuumsbeschichtungsmethoden. Das sind Beschichtungsmethoden, die auch verwendet werden, um zum Beispiel Halbleiterchips herzustellen, aber auch Bildschirme zu beschichten, bis hin zu Chipspackungen werden auch mit Vakuummethoden beschichtet.
Mhm.
Das ist unterschiedlich zu jetzigen Batterien. Jetzige Batterien werden hauptsächlich ausschließlich mit Flüssigkeitsbeschichtungen hergestellt.
Ja. Das heisst, das ist nicht irgendwie ein Flüssigkeitsfilm, was sich dann irgendwie, ich weiß nicht, ich sage das jetzt salopp, abtröchnet und dann so ist, sondern das, was ihr macht, funktioniert anders. Man klebt eine Folie auf oder so.
Schlussendlich, was wir machen, wir starten mit einer Folie und die Folie geht dann in eine Vakuumkammer.
Mhm.
Und in der Vakuumkammer wird dann Schicht für Schicht die ganze Batterie aufgebaut. In derselben Kammer. Und sie kommt erst wieder raus, wenn die Batterie fertig ist.
Eine Art 3D-Drucker.
So in die Art. Also okay. Es wird wirklich, man kann sagen, am Atomlager zu Atomlager aufgewachsen.
Okay, ich sehe schon, es hat schon einen Grund, warum das Thema Physiker ist und mir nicht. Okay, aber das ist sehr spannend, um das ein bisschen probieren zu verstehen, was ihr genau macht. Und da sind wir jetzt eigentlich, also ich glaube, wir haben wahrscheinlich verstanden, was ihr macht und wie ihr das macht, damit man den Akku nachher auch schneller laden kann. Und wenn wir jetzt bei dem Akku sind, wo... Oder vielleicht auch welche Industrien sind extrem interessiert daran, so einen schnell ladenden Akku zu haben? Vermutlich alle, aber gibt es da ein paar, die besonders interessiert sind daran?
Aktuell schauen wir uns vor allem IoT-Anwendungen, also Internet of Things-Anwendungen an, die sehr interessiert sind. Und da ist es gar nicht die Schnellladefähigkeit, sondern die schnelle Entladefähigkeit.
Ah, ja.
Die Hand in Hand gehen.
Okay, das ist spannend, das muss man erklären. Ja.
Ja.
Also warum soll sich dann der möglichst schnell entladen?
Weil für manche Anwendungen zum Beispiel, wenn man jetzt einen Sensor hat, der kann zum Beispiel die Temperatur von einer Sendung messen. Du schickst ein Paket wohin und willst immer wissen, was die Temperatur ist.
Ja.
Die Sendung, die Temperatur messen, braucht nicht viel Energie. Aber diese Temperatur zu senden, braucht relativ viel Energie. Das heißt, du hast hier Stromspitzen. Und um mit einer kleinen Batterie solche Stromspitzen zu produzieren, musst du sehr schnell entladen können. Und okay. Dann kannst du diese Stromspitzen generieren. Und da gibt es wenige Technologien, die genau das können. Eine kleine Batterie sind allerdings auch sehr hohe Stromspitzen liefern können.
Interessant. Also das pure Gegenteil von dem, was ich jetzt erwartet habe. Aber natürlich auch das ganz Normale. Also natürlich, glaube ich, jeder Handyhersteller oder irgendwie Autobatteriehersteller ist daran interessiert, eine Lösung zu finden, wie man den Prozess kann beschleunigen kann, nehme ich an. Also das, was wir uns jetzt alle vorgestellt haben, oder, ist nicht falsch, sondern gehört auch dazu.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also langfristig schauen wir auf jeden Fall auch auf Consumer Electronics, auf Handys, auf Uhren. Aktuell schauen wir auf Sensoren, weil das ist etwas, was wir heute schon haben. Die Technologie ist heute schon gut genug für gewisse Sensorenanwendungen. Mhm. Und es macht die Dünne von unserer Batterie als Eigenschaft plötzlich. Wir können die Batterie zum Beispiel in ein Format von einer Kreditkarte reinmachen, wo andere Batterien nicht reinpassen.
Und kann man das auch skalieren, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wenn man natürlich ganz, 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 ganz viele Schichten aufeinander biegt sozusagen und eine riesige Batterie baut, der Effekt geht nicht verloren von dem Schnellladevorteil, sondern das bleibt so.
Nein, der Effekt bleibt erhalten, solange wir die Schichten dünn machen.
Okay, die grundsätzliche Geschäftsidee verstehen wir. Und jetzt kommt natürlich so die spannende Frage, wie macht man jetzt aus dem Ganzen ein erfolgreiches Unternehmen irgendwie mit möglichst positivem Cashflow? Ganz einfach gefragt, ich meine, wird Battery AG ein Batterie-, ein Akkuproduzent werden mit einer eigenen, ich sage es jetzt übertrieben, einer Akkufabrik? Oder werdet ihr quasi vielleicht einfach die Rechte von dieser Technologie probieren zu vermarkten und zu verkaufen und dann damit das Geld verdienen? Wo geht die Reise oder wo soll die Reise hingehen? Mhm.
Das ist eine interessante Frage und hier lernen wir natürlich jeden Tag neue Sachen dazu. Wie wir zum Beispiel begonnen haben, unseren ersten Finanzplan zu machen, haben wir sofort damit gerechnet, okay, wir müssen jetzt so und so viel Geld verwenden, um eine Maschine zu kaufen. Haben wir gelernt, okay, müssen wir nicht, wir können erstmal mieten.
Ja.
Und jetzt sind wir so weit, dass wir die erste Pilotproduktion anschauen und sehen auch, okay, wir müssen die noch nicht kaufen, wir können erstmal mieten. Das heißt, im Idealfall besitzen wir solche Maschinen nicht und sind fabless. Das heißt, wir besitzen nicht die Maschinen, die Batterie produzieren, wenn das so funktioniert. Da lernen wir natürlich noch dazu, wie das genau gemacht wird. Es gibt zum Beispiel Chiphersteller, globale Chiphersteller, die selber nicht die Chips produzieren, sondern nur designen. Das wäre natürlich am interessantesten. Wir schauen uns aber natürlich auch die Optionen an, so eine Anlage zu besitzen. Sie sind halt sehr kostenintensiv, diese Anlagen zu besitzen. Und es gibt wenige Investoren, die gewillt sind, viel Geld zu investieren, um eine Anlage zu kaufen.
Wo liegt das Risiko in so einer Anlage? Ist vielleicht so eine Anlage auch schwierig, dass sich vielleicht die Anforderungen verändern oder ihr im Prozess von eurer Forschung merkt, die Maschine kann das nicht, was wir jetzt zusätzlich noch müssten können. Ist das vielleicht so ein bisschen der Grund?
Ja, das ist ein großes Risiko. Ja. Ein konkretes Beispiel: Wir hatten schon eine Anlage im Auge, wo wir gedacht haben, das könnte eine gute Anlage sein, die wir kaufen wollen. Ja. Dann haben wir die ersten Pilottests gemacht mit einem Maschinenhersteller. Wir sind da in die USA geflogen und haben unsere Batterie auf einer Pilotanlage produziert und haben dann gemerkt, okay, die Anlage ist gut, aber die Eigenschaft bräuchten wir noch in dieser Anlage. Und wenn wir schon eine Anlage gekauft hätten, die Eigenschaft nicht hätten, dann müssten wir einfach eine neue Anlage kaufen. Und das wäre natürlich rausgeschmissenes Geld.
Ja, voll. Ganz am Anfang oder vor einer Zeit haben wir über den Co-Gründer geredet gehabt, der Abi, Kurzform von seinem Namen ist Abi. Und ich meine, wie wichtig ist es, dass du auf ihn getroffen bist in dem ganzen Prozess drin und wie ergänzt ihr euch?
Also die ganze Startup-Reise wäre allein auf jeden Fall nicht so einfach gewesen. Es ist super, das in einem Team zu machen, das zu zweit zu machen, von Anfang an das alles aufzubauen. Wir ergänzen uns hier auch sehr gut, dass er jetzt zum Beispiel viel von dem Tech-Team übernimmt, dass er die Technologie in-house, er kümmert sich voll darum, auch um die Skalierung und ich kümmere mich vor allem um den Business-Aspekt von der Firma. Und das ist super wichtig, weil in einer Person das zu vereinen, ist super schwierig und da kommen so viele Aufgaben auf einen zu. Gleichzeitig ist es auch gut, jemanden zu haben am Anfang, der schon sehr ähnlich denkt vom Hintergrund her. Das heißt, wir konnten sehr schnell viele Entscheidungen treffen, ohne viel Ping-Pong hin und her. Weil wir uns relativ schnell einer Meinung waren am Anfang. Das ändert sich jetzt natürlich immer mehr. Desto mehr Input wir bekommen auch von außen, desto vorsichtiger müssen wir sein mit den Entscheidungen. Aber gerade in der Anfangsphase hat das uns sehr beschleunigt.
Wenn ich jetzt salopp das wieder formuliere und sage, ja, du bist ein Physiker, er ist ein Chemiker, ihr seid jetzt eher die Wissenschaftler oder von der praktischen Seite kommen mit dir. Und du hast jetzt schon angetönt, es gibt einen Haufen zu tun in der Unternehmung. Das heisst, das war für euch eigentlich ein bisschen Neuland gewesen, ihr habt vorher noch nie gegründet oder so. Also ihr habt euch mit dem Aspekt befassen, wie machen wir jetzt daraus eine Firma?
Da haben wir einiges dazugelernt und wir würden das wahrscheinlich auch schon wieder leicht anders angehen jetzt, wenn wir es nochmal machen würden. Aber hier haben wir sehr viel auf unser Netzwerk uns verlassen. Also wir haben viele Coaches, die uns da geholfen haben, um wie das funktioniert, wie man ein Unternehmen aufbaut. Abi und ich haben auch beide einen CAS-Kurs belegt an der ETH für genau Unternehmensgründung im Technologiebereich. Mhm. Das heißt, wir haben viel Zeit investiert, um uns weiterzubilden, um zu lernen, was braucht es wirklich, um so ein Unternehmen aufzuziehen und zu bauen, was ganz andere Eigenschaften sind, die es braucht, wenn man in der Wissenschaft erfolgreich sein will.
Wo kann man sich dann Hilfe holen, wenn man jetzt genau in der Situation steckt, wie sie sind, oder wo haben die das vielleicht sogar gemacht?
Mhm. Zum einen zum Beispiel bei InnoSwiss. InnoSwiss hat schon ein Coaching-Programm, wo wir begonnen haben mit einem Initial Coaching, wo unser Coach unseren ersten Finanzplan mit uns aufgebaut hat. Und dann natürlich dann komplett über den Haufen geworfen hat mit uns zusammen, den wir dahergetragen haben. Aber so haben wir gelernt und so haben wir Schritt für Schritt das richtig aufgebaut, einen Businessplan aufgebaut. Und das hat auf jeden Fall sehr viel geholfen. Dann beim Glattec, beim Emper haben wir auch ein Business Incubator, der uns geholfen hat. Und je weiter wir gekommen sind, desto mehr Förderung wir bekommen haben auch, desto mehr Quellen hatten wir für dieses Feedback und für diese, zum Beispiel von VentureKick hat man viel Feedback bekommen, aber auch vom ESA Business Incubator, wo man auch einen Businessplan einreichen musste und regelmäßige Feedback-Interviews hat, wo man sich auch weiterbilden kann.
ESA ist die europäische Weltraumorganisation, quasi die europäische Schwester von der NASA sozusagen. Warum sind die an dieser Technik interessiert?
Ja, die sind interessiert, weil unsere Batterie nicht nur schnell geladen und entladen werden kann, sondern auch stabil bei niedrigen und hohen Temperaturen ist.
Das wäre dann der Weltraum.
Genau, das wäre dann der Weltraum, wo relativ starke Anforderungen sind an die Batterie. Mhm. Momentan ist das ein großer Painpoint für verschiedene Satellitenhersteller, dass die Batterie nicht so lange leben kann wie die Satelliten. Und da gibt es einige Tricks, dass man zum Beispiel jetzt Heizelemente hochschickt, um die Batterie immer warm zu halten. Mhm. Und wir könnten da zum gewissen Grad eine Lösung bieten.
Ich habe mich natürlich im Vorfeld auf eurer Webseite erkundigt und gesehen, es hat eine ganze Auflistung von Partnern und vielleicht auch Sponsoren, die euch unterstützen in diesem ganzen Prozess. Kannst du da mal so ein paar sagen und vielleicht auch gerade noch so ein bisschen, wie sind ihr auf die gekommen? Weißt, muss man die aktiv suchen oder können wir die von allein?
Da vielleicht interessant, wir haben uns begonnen, unsere erste Bewerbung als Firma ging an den Business Incubator von der European Space Agency, den wir gewonnen haben und was uns da auch dazu gebracht hat zu gründen. Die haben gesagt, wir müssen gründen. Das war da schlussendlich der Auslöser zur Gründung.
Wieso sind das die Ersten gewesen? Space ist für euch ein spannendes Thema gewesen oder selber daran interessiert? Oder warum sind das die Ersten gewesen, die da angegangen sind?
Weltraum ist für uns ein sehr spannendes Thema und da tut sich sehr viel es wäre super spannend, wenn wir eine Batterie ins Weltraum bringen können. Und ursprünglich haben wir auch gedacht, das wird unser Markt, wir bauen Batterien fürs Weltraum.
Ah, wirklich? Das ist so der erste Plan gewesen, ja.
Und dann haben wir aber mit Investoren geredet und unser Lead-Investor, der Hightech-Gründerfonds aus Deutschland, ist zu uns gekommen und hat mit uns eine Product-Market-Fit-Analyse gemacht. Also sie haben sich einen ganzen Tag hingesetzt und geschaut, okay, wo ist ein richtiger Markt für uns? Und die haben relativ schnell gesagt, ja, Weltraum ist vielleicht nicht der beste Fall, weil die Zertifizierungen 5 Jahre oder länger dauern können.
ja.
Und das ist für einen Investor nicht das Interessanteste. Wir schauen uns natürlich immerhin weiter an, aber es ist nicht unser Hauptfokus.
Mhm. Und es hat einen Haufen andere gegeben, die dann dazugekommen sind.
Genau. Es gab zusammen zum Hightech Gründerfonds gab es auch die Zürcher Kantonalbank. Das waren die zwei, die in der ersten Finanzierungsrunde dabei waren. Zudem gab es VentureKick 1 bis 3. Und das war ein langer Prozess, der uns auch von Anfang an eigentlich begleitet hat. Am Anfang mit einer Idee und dann immer konkreter geworden. Und sind jetzt auch durch einen Convertible Loan investiert. Und dann vielleicht zusätzlich zu der direkten Investition von der Zürcher Kantonalbank Sie haben uns auch unseren ersten Office Space, hatten wir durch sie. Das war auch eine Startup Competition, das Büro Zürich, wo wir wirklich unser erstes Office hatten außerhalb der EMPA, wo wir alle zusammenarbeiten konnten, was auch sehr spannend war.
Und wenn wir gerade dort sind, ich glaube 2024 in einen Büroraum in Dübendorf gezogen.
Genau.
Und haben schon gezügelt jetzt.
Genau. Anfang 2024 waren wir in dem Büro Zürich am Innovationspark. Super schöner Ort zum Arbeiten. Sehr nettes Ambiente und da tut sich gerade wahnsinnig viel. Wir sind jetzt aber allerdings zu viele, um da reinzupassen. Also dort hatten wir 3 Arbeitsplätze. Mhm. Und jetzt haben wir am EMPA die Möglichkeit bekommen, ein großes Büro zu mieten, wo wir alle zusammenarbeiten können. Und jetzt sind wir quasi am Übersiedeln in das Büro.
Gut, und im 2023 habt ihr gegründet. Was kann man vielleicht, kannst du das vielleicht ein bisschen zurücknehmen? Was sind so ein bisschen die Meilensteine gewesen, die ihr in dieser Zeit bis jetzt, so knapp Ende 2024, erreicht habt?
Mhm. Zum einen, was eine sehr positive Resonanz für uns war, ist, dass wir haben gegründet und relativ schnell hatten wir die Gespräche mit Investoren. Mhm. Das kam überraschend, wir waren noch überhaupt nicht vorbereitet auf diese Gespräche. Mhm. Und während den Gesprächen mussten wir uns erstmal erarbeiten, was solche Investoren genau hören wollen von uns. Mhm. Aber schlussendlich hat es dafür geführt, dass wir 8 Monate nach der Gründung unseren ersten Venture Capitalist investiert hatten in unsere Firma. Zusammen mit der Zürcher Kantonalbank.
Das ist die sogenannte Pre-Seed-Runde, genau. Die Ende 2023. Ihr habt etwa 900'000 Franken euch so können, erarbeiten. Und jetzt, du hast es vorhin gesagt, die haben euch fast schon die Türen eingerannt, oder? Wenn ich das erste Mal gelesen habe, was ihr macht und mir überlegt habe, was ist das Potenzial von dem, habe ich das Gefühl, ja, ich müsste gar nicht machen, die kommen von allein. Also täuscht das oder ist das wirklich so revolutionär, dass man eben auch als Investor oder du jetzt den Vorteil hast, dass du gar nicht lange musst erklären musst, um was es geht, sondern alles Potenzial schnell gesehen?
Also für die erste Pre-Seed-Runde war es tatsächlich so, dass man nicht viel technologisch erklären musste. Mhm. Je weiter wir gehen, jetzt für die nächste Finanzierungsrunde, die angeplant ist, da müssen wir natürlich viel, viel deutlicher sein. Und da müssen wir alles viel genauer erarbeiten und vor allem den Markt aufzeigen. Wo ist der Markt? Was ist die Willingness to pay und wie sieht es finanziell aus?
Und wenn man, ich sage jetzt mal, dort hinwollt kommen, dass man sagt, jetzt sind wir da, jetzt haben wir vielleicht sogar mehrere Produkte im Sortiment und können also anfangen, die zu verkaufen und zu vermarkten. In welcher Zeitspanne rechnen wir da oder rechnet ihr da? Bis wann dauert das ungefähr?
Bis es wirklich am Markt, also bis man alle Testschritte durchgemacht hat und wirklich ein marktreifes Produkt hat, TRL9 in dem Fall, rechnen wir, dass es bis zu 3 Jahre dauern wird.
Ja.
Vor allem die Skalierung wird relativ lang dauern. Hier können wir schnell arbeiten, indem wir einen anderen Meilenstein ist, wir haben einen Joint Development Agreement, also wir arbeiten zusammen mit einem der größten Maschinenhersteller im Halbleiterbereich. Und so können wir sehr schnell skalieren. Das heißt, wir können jetzt schon ihre Maschinen verwenden für die Skalierung. Ansonsten wird das noch länger dauern. Normalerweise, wenn man so eine Maschine bestellt, dauert das bis zu 1,5 Jahre, bis die erstmal herkommt. Ja. Und dann kann man weitermachen.
Vielleicht hört man den Hund, der da irgendwo von aus der Welt kommt, nicht. Wo ihr gegründet habt, sind ihr 2 Personen gewesen, der Abi und du. Und jetzt, wenn wir euch googeln, dann findet man ein Foto mit ganzen Haufen Leuten, die schon bei euch arbeiten. Also die Firma ist schon gewachsen jetzt in der Zwischenzeit. Was für Leute oder was für Personal hat es gebraucht und was sind vielleicht jetzt so ein bisschen die Schwerpunkte beim weiteren Aufbau vom Unternehmen?
Also jetzt, oder beziehungsweise ab Dezember sind wir dann 10 Leute. Ein Großteil davon ist immer noch technische Leute. Mhm. Leute, die sich in dem Verfahren auskennen, die sich in Batterien auskennen. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir haben jetzt auch eine Person angestellt vor 3 Monaten, die sich um Business Development kümmert. Eine Person, die in der Beratung gearbeitet hat und in einem anderen Startup davor, wo wir auch sehr viel lernen können und auch jemanden haben, der mal vielleicht unsere Meinungen nicht immer 1:1 teilt, wo wir dann auch zusammen eine Lösung finden müssen, was sehr wichtig ist und was uns auch wichtig war in so einer Person. Und zudem ist auch noch der ganze Außenauftritt, also Communications zum Beispiel wichtig. Und hier haben wir auch 2, die uns da unterstützen auf der Seite.
Du hast gesagt, die Person, wo euch ein bisschen Gegenwind gibt, oder? Vielleicht so, wie schwierig ist es, so jemanden zu finden? Wie sucht man so jemanden? Wie findet man so jemanden?
Also wir haben
man sucht jemanden, der einfach nicht an die Idee glaubt und das wäre der ideale Kandidat. Ja,
es muss schon jemand sein, der an die Vision glaubt und an die Idee, aber jemand, der einfach nicht den gleichen wissenschaftlichen Hintergrund hat, sondern mehr einen wirtschaftlichen Hintergrund hat.
Ja.
Und dadurch vielleicht andere Perspektiven auf das Problem wirft und hat. Und
ja, das ist interessant, ja. Also das ist ein spannender Task. Und eben, es braucht jemanden, der vielleicht eben mal hinterfragt, nicht, dass alle in die gleiche Richtung rennen, sozusagen.
Ja. Und interessant hierzu war vielleicht auch, wie wir uns die Person gesucht haben. Teils wurden wir davor gewarnt, jemanden zu nehmen, der keinen technischen Hintergrund hat, weil technologische Startups dann oft das Problem haben, dass so eine Person nicht voll ausgelastet ist.
Ja.
Bei uns war das in weniger als 2 Monaten war die Person voll ausgelastet.
Ja.
Und das ging viel schneller wie gedacht und wir sind super froh, so jemanden an Bord zu haben.
Perfekt. Gut, also wir haben über Meilensteine bis dato geredet und wenn wir jetzt so ein bisschen vorausschauen, was sind so die Meilensteine, die ihr als nächstes gerade anvisiert und die auf euch zukommen?
Also hier ist es wirklich unser erstes Produkt an den Markt zu bringen. Wir haben jetzt unser erstes Produkt definiert, was für Eigenschaften das haben soll und das ist wirklich eine Batterie, die dafür entwickelt ist, dass sie in eine Kreditkarte reinpasst. Hier gehen wir auf eine Konferenz in 3 Wochen, wo wir das Produkt präsentieren werden und dann auch direktes Feedback bekommen werden von den möglichen Kunden. Und da wird unser Ziel sein, unser Meilenstein sein, dass wir Projekte in Land ziehen, dass wir Pilotprojekte, dass wir mit einem Kunden zusammen für ihn Batterien entwickeln und dafür natürlich auch gezahlt werden.
Und wenn du sagst, eine Batterie, die in eine Kreditkartengröße hineinpasst, das ist mehr, um zu zeigen, wie klein man sich herstellen kann? Oder gibt es tatsächlich einen Anwendungsfall, der interessant sein könnte, dass man eine Batterie verbaut in so einer Kärtchen?
Gibt es verschiedene Anwendungsfälle tatsächlich.
Okay.
Und momentan sind die Batterien relativ dick. Und das heißt, man kann die Karten nicht genauso dünn machen wie jetzige Batterien. Und sie sind oft auch nicht temperaturstabil für die Laminierungsverfahren zum Beispiel. Und unsere Batterie ist hier deutlich dünner. Es ist eine Festkörperbatterie, das heißt, sie ist sehr temperaturstabil. Und sie hat eine lange Lebensdauer, weil wenn du eine Batterie in so ein Produkt reinbaust, muss das auch das Produkt überleben können. Und das wäre ideal. Und Anwendungsfälle sind zum Beispiel, dass die Lieferkette, um die Lieferkette zu tracken, wo sind Lieferungen, was für Temperaturen haben Lieferungen. Aber auch im Sicherheitsbereich, zum Beispiel, dass man einen ID macht, eine Karte, wo man mit dem Fingerabdruck direkt feststellen kann, ob das wirklich die Person ist oder nicht.
Ja. Also es ist interessant. Also, wir machen ein Produkt, wo wir sind eigentlich wie nicht eingeschränkt bei dem Produkt, das ihr macht, weil wenn es nachher jemanden gibt, der das ganze Potenzial und den Markt muss bearbeiten, ist ein riesiges Feld. Oder? Also von Auto über, du hast jetzt gerade gesagt, kleine Anwendungen, Internet of Things oder irgendwie Kreditkarten und so weiter, bis zu Auto, bis zu Satelliten und so weiter, es hört nicht auf.
Das ist auch super spannend daran. Wir mussten jetzt unsere erste Anwendung finden. Und das ist eine Anwendung, wo wir relativ nah dran sind, aber wir schauen uns die ganze Zeit neue Anwendungen an. Also gerade im Medizinbereich gibt es viele verschiedene Anwendungen, dann in der Konsumelektronik, aber auch im Weltraum.
Interessant. Battery AG macht sich zum Ziel, unsere Akkus rasend schnell zu laden und wie wir gehört haben, auch zu entladen. Und wir dürfen die Infos aus erster Hand bekommen vom Co-Gründer und CEO Moritz Futscher. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview heute und weiterhin alles Gute beim Aufbau von einem Startup.
Danke, Mike, hat mich sehr gefreut.
Der Startup-Tag Podcast mit Hyra, das flexible Auto-Abo von Volvo und dem IFJ, Institut für Jungunternehmen.